Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Sie ist eine der Hoffnungsträgerinnen des deutschsprachigen Theaters. Leonie Böhm hat letztes Jahr an den Münchner Kammerspielen aus Schillers Räubern die Räuberinnen gemacht und wäre nun beinahe zur Regisseurin des Jahres gewählt worden. Nur eine Stimme hat gefehlt. Wir sprechen gleich mit ihr über ihre Züricher Bearbeitung des klassischen Medea-Stoffes. Außerdem schauen wir uns an, wie sich beim Dortmunder Favoritenfestival die freie Szene präsentiert. Doch los geht's erst einmal mit Case Lang Viers. Das sind Nico Case, Katie Lang und Laura Viers mit Best Kept Secrets. Sie ist selbst Performerin, hat bildende Kunst studiert und wurde gleich mit ihrer ersten Theaterarbeit zum Münchner Nachwuchsfestival Radikal Jung eingeladen. Nathan, die Weise hieß das Stück. Regisseurin Leonie Böhm stellt die Geschlechterverhältnisse der Klassiker in Frage. Letztes Jahr hatte sie so an den Münchner Kammerspielen mit Die Räuberinnen einen durchschlagenden Erfolg. Heute hat am Schauspielhaus Zürich ihre neue Arbeit Premiere, Medea, nach Euripides und mit einem Gendersternchen versehen. Ich habe zwischen den letzten Proben mit Leonie Böhm sprechen können und sie erst einmal gefragt, wie hoch der Stresslevel ist, so kurz bevor die neue Produktion das Licht der Welt erblickt.
Ja, da ist auf jeden Fall Aufregung da, aber gleichzeitig ist es auch so, dass meine Arbeitsprozesse sehr viel Veränderung noch mit sich bringen am Ende und dass das auch bedeutet, dass jetzt die Arbeitsphase noch ziemlich intensiv ist und dass wir noch sehr viel gestalten, ändern, prüfen und das bin ich auch ein bisschen gewohnt daher.
Sie sind ja sehr erfolgreich im Augenblick. Bei der Kritikerumfrage von Theater Heute sind Sie mit den Räuberinnen nur mit einer Stimme Unterschied auf dem zweiten Platz als beste Regisseurin des Jahres gelandet, hinter Florentina Holzinger. Jetzt ist in dieser Woche bekannt gegeben worden, dass der Abend auch für den Nestroy-Preis nominiert ist, und zwar für die beste Aufführung im deutschsprachigen Raum. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ist das ein Rückenwind, der Sie jetzt motiviert, oder ist es vielleicht auch ein zusätzlicher Druck?
Ja, danke für die Gratulation, beides. Aber ich glaube, trotzdem bringen so Arbeitsprozesse oder so Endprobenphasen immer so eine eigene Dynamik mit sich, dass irgendwie sozusagen dieser Rückenwind oder dieses Lob oder diese Anerkennung von außen da eigentlich keine so große Rolle jetzt in diesem Moment spielt, sondern vielmehr alle Gründe und Möglichkeiten, die jetzt einfach mit dem konkreten Prozess zu tun haben.
Bei den Räuberinnen, da gab es keine Männer auf der Bühne, nur drei Darstellerinnen. Bei der Medea, die Sie jetzt inszenieren, ist das Personal noch weiter verknappt. Also Maya Beckmann und der Musiker Johannes Rieder sind dabei. Hat dieser Minimalismus auch was mit Corona zu tun, also dass man da so Abstände einhalten muss? Oder ist das wirklich die Wichtigkeit der zentralen Figur?
Also ursprünglich wollte ich Medea mit einem Ensemble aus Schauspielerinnen machen, die alle Mütter sind. Und da hatte ich eigentlich an fünf Mütter gedacht, die sich mit dem Stoff auseinandersetzen. Und dann gab es Corona-bedingte Verschiebungen, die dazu geführt haben, dass das nicht mehr möglich war. Und dann habe ich mich aber von Neuem nochmal damit beschäftigt, wie es wäre, das eben nur mit einer Spielerin zu machen, also eben auch mit Maya. Und habe mich dann dazu entschieden und sozusagen wie neue Gründe auch gefunden, warum ich das jetzt gut finde so.
Und was sind das für Gründe? Können Sie uns da konkret Gründe nennen?
Also ja, mich hat auf jeden Fall Medeas Perspektive interessiert und die mit einer Spielerin groß zu machen und eigentlich auch da in meinen Arbeiten die Gedanken und Ideen eigentlich der Schauspielerinnen selbst eine riesige Rolle spielen. Eben auch sozusagen hat mich ganz insbesondere dann die Fantasie und Gedankenwelt von Maya interessiert. Und ich dachte auch angesichts von Corona und auch der Abstandsregelung und dieser Situation, in der wir gerade sind, ist es auch interessant, quasi diese Einzelperspektive von Medea groß zu machen und auch die Abwesenheit von Jason zum Beispiel damit mit zu thematisieren. Und solche Gründe haben dann irgendwie dazu geführt, dass ich mich dafür entschieden habe.
Jason ist Medeas Ehemann. Die Beziehung ist jetzt nicht so wirklich gut, muss man sagen. Wie sehen Sie denn diese Medea? Auf der Website des Theaters steht 50% Empathie, 50% Wut, 100% New Beginning. Das klingt ja erstmal ziemlich interessant.
Also ich glaube, ich benutze die Klassiker oder die Stücke immer dazu, um eigentlich mit denen nur so eine Fragestellung zu untersuchen. Und bei Medea hat mich sehr stark die Frage interessiert, wie kommt man eigentlich aus einer Ohnmachtssituation und auch aus einer Ungerechtigkeitssituation wieder in die eigene Handlungsmacht durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Situation und auch über den Umweg quasi durch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Schmerz und den eigenen Ängsten, also auch durch das Ausgegrenztsein, in dem sich Medea befindet, auch durch die Einsamkeit, in der sie sich befindet. Genau, also in dem Sinn, was waren die Prozentzahlen? Genau, Empathie ist vielleicht irgendwie einmal die Empathie mit dem Stoff oder mit dieser Figur, aber auch die Empathie zwischen den beiden SpielerInnen. Dann 100% New Beginning ist sozusagen dann das Versprechen oder die Hoffnung, dass wenn man sich quasi durch so einen Emanzipationsprozess bewegt und sich wirklich aus der Ohnmacht in die Handlungsmacht hineinspielt und denkt, dass man dann eigentlich ähnlich wie in der Vorlage selbst durch die Zerstörung von allem, was einen da hindert oder was einen da festhält an dieser alten Situation, dass man dann nochmal die Chance gewinnt, neu zu beginnen oder auch jemand Neues werden zu dürfen. Was war das Dritte nochmal?
Das waren 50% Wut, und es ist ja auch eine Mutter, die ihre Kinder ermordet, um ihren Mann zu bestrafen. Das ist ja eigentlich wirklich immer noch eine Provokationsfigur, oder?
Ah ja, genau. Also überhaupt mit Wut auch die andere negative, abgrenzende oder aggressive Gefühle sind auf jeden Fall auch ein Aspekt, mit dem wir uns in der Inszenierung beschäftigen. Aber da ich eigentlich jemand bin, der mit Theater immer versuchen möchte, ein freiheitliches, emanzipiertes Miteinander zu erzählen und eben nicht sich nur in Opferrollen oder in Abgrenzung zu spielen, ist quasi dieser Stoff für mich und meine Arbeit eine große Herausforderung. Und mich interessiert auf jeden Fall, eine Medea zu entwickeln, die ganz nah an uns dran ist und die absolut auch nachvollziehbar ist und trotzdem vielleicht in eine Radikalisierung oder in eine Abgrenzung sich reinbewegt, aber auf eine nachvollziehbare Art, oder sozusagen der Ausgangspunkt sollte hoffentlich ganz nah an uns persönlich dran sein.
Das ist ja ein interessanter Aspekt, dass Sie ja immer wieder eigentlich klassische Dramen benutzen, um dann aber eben die Themen der Gegenwart und auch die gegenwärtigen Geschlechterverhältnisse zu hinterfragen. Warum, glauben Sie, eignen sich überhaupt diese alten Stücke für so etwas noch? Und könnte man nicht von vornherein sagen, wir beschäftigen uns jetzt sowieso ganz konsequent mit der Gegenwart?
Also einmal sind die Texte eben auch durch ihre Geschichte ein guter Beweis eigentlich, dass man immer zeitgenössische Perspektiven in sie reinprojizieren kann, weil es ja, jeder Text hat dann eine ganz große eigentlich Aufführungs- und Rezeptionsgeschichte. Und das ist sozusagen auch auch ein Beweis dafür, dass natürlich Bedeutung immer dadurch entsteht, dass Menschen Bedeutung in etwas reinprojizieren. Also diese Texte verändern ihre Bedeutung auch ja unentwegt je nach Aufführungssituation und Zeitpunkt. Gleichzeitig finde ich es auch ganz toll, dass man eben auf einen Stoff dann immer trifft, der eigentlich durchdrängt ist mit einer großen Geschichte und wo man die Freiheit hat, den eigenen Blick da reinzuwerfen und nochmal sich darin wiederzufinden mit den eigenen Themen und sich zu fragen, was will ich denn damit erzählen? Und anders als bei zeitgenössischer Literatur habe ich auch irgendwie sozusagen keine Skrupel oder kann ganz ungeniert dann eigentlich mit diesen Texten umgehen, gerade weil das Publikum in den meisten Fällen den Stoff bereits kennt. Viele ZuschauerInnen haben vielleicht das Stück sogar in einem anderen Kontext schon mal gesehen, was ich einen total guten Ausgangspunkt dafür finde, dass man dann nochmal miteinander frisch da drauf gucken kann und sich überlegt, okay, worum geht's uns aber heute Abend damit? Und ich finde das auch sehr toll, dass eben quasi man mit den Klassikern eigentlich so eine Vorlage oder so einen Widerstand hat, mit dem man sich unentwegt fragen kann, was wollen wir damit erzählen? Und dass die Klassiker eigentlich ganz viel Möglichkeiten anbieten, von welcher Seite oder aus welcher Perspektive oder mit welchem Thema man sich darin beschäftigen möchte. Und dadurch sind sie sehr reich. Für mich sind die wahnsinnig aufgeladen. Und also ich habe oft nach einer Premiere das Gefühl, ich könnte dasselbe Stück auf noch 5 andere verschiedene Art und Weisen untersuchen. Und man könnte sich eigentlich mit diesem Stoff noch viel länger beschäftigen.
Das wäre ja mal wirklich eine reizvolle Idee, 3 Medeas hintereinander weg. Haben Sie denn das Gefühl, im Augenblick, wo sehr viel über Feminismus im Theater geschrieben und gesprochen wird, wo auch mehr Leitungspositionen weiblich besetzt werden und so weiter, dass sich da gerade weibliche Perspektiven oder Perspektiven, die diese klassische Gender-Thematik anders wahrnehmen, dass die sich durchsetzen und dass dadurch das Theater reicher wird? Sie sind ja offensichtlich gerade eine der Protagonistinnen dieser Bewegung, wo ganz viele Menschen jetzt merken, das kann großen Spaß machen und das kann auch sehr viel an Erkenntnis hervorbringen, so ein Theater. Theater?
Also ich hoffe das ganz arg, dass das so ist. Und ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, dass es an den Theatern, an denen ich bin oder an denen ich arbeite, eine große Rolle spielt, dass es ganz viel Gespräch darüber gibt, dass die Schauspielerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, ein großes Bewusstsein auch für dieses Thema mit sich bringen. Und ja, ich würde mir das wahnsinnig wünschen oder ich freue mich ganz arg darüber, dass es gerade auch so viele Regisseurinnen gibt. Ich fühle mich selbst durch die Begegnungen, die ich im Theater habe, besonders auch mit den Frauen, auch durch die Arbeit mit Räuberinnen oder so, ganz stark beschenkt und habe das Gefühl, dass da sich auf jeden Fall in der kurzen Zeit, in der ich mit Theater was zu tun habe, sehr viel tut und dass da gerade wie so ein Bewusstseinswandel auch nochmal stattfindet. Und ja, ich finde das wunderbar. Oder ich hoffe sehr, dass das auch noch größer wird und dass man sich traut, da eigentlich ganz radikale, auch strukturelle Formate zu verwirklichen und dass Theater sich eigentlich auch dahingehend entwickelt, dass sowohl in den künstlerischen Arbeiten, aber auch in den institutionellen Strukturen diese Themen absolut mitbedacht und verwirklicht werden.
Sagt Leonie Böhm. Ihre Inszenierung von Medea hat Premiere heute Abend in der Schiffbaubox des Schauspielhauses Zürich. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Die amerikanische Soulband The Mad Lads mit Love is Here Today and Gone Tomorrow. Mit einem englischen Titel geht's weiter, We Are Working, mit Ausrufezeichen. So heißt das trotzige Motto des Favoritentheaterfestivals, das alle 2 Jahre in Dortmund ästhetisch innovative Arbeiten und Fragen der freien Szene präsentiert und diskutiert. Es ist eines der allerersten Theaterfestivals, die nach dem Lockdown jetzt stattfinden und zeigt immerhin 20 Produktionen. Die Festivalleiterinnen Fanti Baum und Olivia Ebert sind schon zum 2. Mal dabei und wollen Arbeit und Nicht-Arbeit in den Künsten und in der Gesellschaft untersuchen. Dorothea Markus war für uns in Dortmund und hat sich die theatralen Arbeiten angeschaut.
Mit Mundschutz und Sporthosen und jeder Menge guter Laune machen sich die 16 Darsteller schwarz-weiß, dick, dünn, groß und klein in einem leerstehenden Ladenlokal in der Dortmunder Innenstadt vor der St. Petrikirche warm. Goldknisternde Wärmedecken hängen an den Wänden, Pappbuchstaben von der Decke. Ordnung, gemeinsam, Hirn, notwendig. Assoziationen zum Thema Arbeit, die in den Proben entstanden sind. Jeder hier ist in den letzten 3 Wochen zufällig über die Schwelle gestolpert. Jeder hier erhält seinen eigenen Kunstmoment.
Hi, ich bin Tomek und ich bin hier aus Dortmund und bin Lyriker und schreibe Texte. Und
in der Kunst kommt man immer irgendwo an. Kriege ich dafür jetzt auch einen Vertrag, oder?
Nach dem Auftritt gibt es 50 Euro auf die Hand und weiter geht es in einem fröhlichen, anarchischen Dilettantenabend, der sich zum Schluss in einem großen gemeinschaftlichen Tanz- und Musikrausch auflöst. Seit 2017 betreibt der Choreograf und Tänzer Thomas Lehmann das erste Oberhausener Arbeitslosenballett. Für das Favoritenfestival hat er es nach Dortmund verlegt. Alle Darsteller haben vorgeführt, was sie wollten. Und das Beste, die Kunstarbeit eines jeden wurde vergütet. Zum Schluss legt sich jeder triumphierend eine Goldfolie um, als Umhang, Röcke oder Fantasierüstungen umfunktioniert. Ein schönes Bild dafür, dass Kunst für alle da ist, unabhängig vom Privilegienstand oder vermeintlichen Kriterien wie Qualität oder Marktwert, die so als neoliberale Behauptungen entlarvt werden. Um Arbeit im Sinne von Selbstermächtigung geht es vielleicht auch bei dem grandiosen Lautgedicht Metamorphose des geborenen Kameruners David Gikono, der seit einigen Jahren in Dortmund lebt. Es ist die einzige echte Premiere der Favoriten, die ja vor allen Dingen alle 2 Jahre die spannendsten Produktionen aus NRW versammeln.
Und das Europa, das große Glück hat, ein Kreuzungspunkt gewesen zu sein. Aber dann stelle ich die Frage, hat die Kolonisation denn tatsächlich miteinander in Berührung gebracht?
Im assoziativen Wortkonzert der 2 schwarzen und 2 weißen Darsteller, die steppen, musizieren, sprechen, uns auf eine lässig, entspannt, kraftvolle Gedankenreise mitnehmen, kommt von Geburtenkontrolle bis Kolonialismus vieles vor, verweigert sich aber der Deutung. und öffnet dafür andere Seinszustände und Horizonte. Auch strukturell ist das ein wunderbares Beispiel dafür, dass ein Künstler im Exil seinen Platz in der Förderlandschaft von NRW einnehmen kann. Und dann gibt es da auch noch Ante Felsinger mit einer zarten, sensiblen Arbeit Dreams in a Cloudy Space über das Altern, die Beweglichkeit des Körpers. Auf der steril weißen Bühne treffen sich eine alte und eine junge Tänzerin, 35 und 75 Jahre alt, stützen, ringen, helfen, spielen und springen mit dem Rollator. Auf dem Video erscheinen alte Damen im Rollstuhl mit Glitzerblusen und rosa Perücken.
Kann ich mir nicht mehr so gut anhören, diese ganze Tüchtigkeit, die da vorgelegt wird. Das ist abzusehen, weil ich weiß, ich kann es nicht mitmachen.
Wochenlang hat die Choreografin Ante Felsinger Interviews mit alten Damen geführt über die Zukunft, die gefühlte Zerbrechlichkeit des Lebens und der Körper. Sichtlich Spaß haben die Damen an ihrer Selbstinszenierung vor der Kamera. In Zeiten von Corona-Kontaktsperren erscheint schon das als ein politischer Akt. Und zugleich als ungemein kluger Kommentar auf eine Gesellschaft, in der selbst das Altwerden zu einem neoliberalen Konkurrenzkampf wird. Am Ende ist das Verschwistern über alle Altersgrenzen hinweg eine tröstliche Utopie und löst sich auf im gemeinsamen Lachen. Denn schließlich sind wir ja alle gefangen im gleichen Lebenskreislauf. Auf vielen verschiedenen Ebenen haben die Festivalmacherinnen Fanti Baum und Olivia Ebert ihr Leitmotiv der Arbeit also ausgelotet. Sogar mit Mashallah Dortmund ein kleines postmigrantisches Festival im Festival ermöglicht. Kuratiert von Tunay Önder, Blogautorin des Migrantenstadl. Erfrischend ist in jedem Fall, dass bei den Favoriten nicht nur Corona das Thema ist, obwohl genau die freie Szene, die als erstes wieder aus dem Lockdown auftauchte, davon am meisten betroffen ist. Auch eine Definition von Arbeit, sagt jedenfalls Fanti Baum, eine der beiden Favoritenleiterinnen.
Also hart gesprochen muss man sagen, dass jede und jeder, der hier bei uns arbeitet, selbst die Verantwortung trägt, weil er selbstständig ist. Das ist auch ein neoliberaler Effekt. Trotzdem sind wir froh, dass es stattfindet.
Es findet statt, das Favoritenfestival, der Beitrag von Dorothea Markus. Morgen in Dortmund gibt es nochmal Performances und Diskurse und damit geht das Festival zu Ende.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute Viktoria Bär für uns, die gerade bei der Kritikerumfrage von Theater heute zum 5. Mal zur Kostümbildnerin des Jahres gewählt wurde, für ihre Kostüme in Herbert Fritschs Amphitryon an der Berliner Schaubühne.
Meine geniale Stelle in einer Inszenierung war natürlich ein Kostüm. Ein oder zwei Jahren, als die Schauspielerin Dorothee Hartinger als Figur Europa in der Inszenierung Europa flieht Europa im Burgtheater ihren großen rosa Rock hochzog und das Innenfutter war über und über gefüllt mit Brüsten, modellierte Plastikbrüste. Gefühlt 100 oder 200 Stück. Für mich ein sehr ikonisches, charmantes Bild. Mein Lieblingskostüm in den letzten Jahren von dem tollen Kollegen Corbinian Schmidt. Und ich fand dieses Bild so toll, weil es so unerwartet und quasi aus dem Nichts entstehen konnte. Und das Kostüm konnte in dem Moment so viel allein erzählen. Und für mich hatte dieses Kostüm Elemente von Karikatur, Humor, etwas Surrealem, Übertreibung, ein Überraschungsmoment. Und es sind alles Dinge, die mich auf der Bühne interessieren.
Die Kostümbildnerin des Jahres, Viktoria Bär. Mehr von ihr können Sie im aktuellen Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de hören. Da spricht sie mit meiner Kollegin Susanne Burkhardt und Elena Philipp sowie mit dem Theatermacher und Kabarettisten Reinald Grebe über die oft unterschätzte Kunst des Kostüms. Den Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, aber natürlich auch bei deutschlandfunkkultur.de. Da können Sie auch nochmal alle Beiträge unseres Theatermagazins nachhören. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumort. Hier geht's jetzt weiter mit dem Filmmagazin Vollbild. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.